NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Geeignet, erforderlich, verhältnismäßig. Nein, das sind nicht in erster Linie die Überschriften für das heutige Echo des Tages. Die drei Adjektive benennen laut Angela Merkel die neuen Corona-Regeln. Dazu gleich mehr in Berichten und dem Kommentar. Die Pandemie beschäftigt uns schwerpunktmäßig in der kommenden halben Stunde. Etwa die Warnungen deutscher Intensivmediziner vor einer Überlastung von Kliniken. Darüber hinaus informieren wir Sie über die Hintergründe des Messerangriffs in Nizza in Frankreich und über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel. Und Kinder bewegen sich zu wenig, das nimmt zu. Auch dazu haben wir Einzelheiten. Als erstes aber die neuen Verhaltensregeln in Sachen Covid-19. Ab Montag gelten sie ja nun. Die Beschlüsse entstammen einer Bund-Länder-Videokonferenz gestern und heute nun hat die Kanzlerin begründet in einer Regierungserklärung, warum es so kommen soll. Die Erklärung von Angela Merkel im Bundestag, zusammengefasst von Eva Ellermann.
Die Pandemie zerrt an den Nerven. Das spiegelt sich im Bundestag. Zwischenrufe aus der AfD-Fraktion, Unruhe. Erst nach einem Machtwort von Bundestagspräsident Schäuble kann Bundeskanzlerin Merkel sich erklären. Erklären ist wichtig. Abgeordnete und Bürger haben gerade erst eine Nacht geschlafen über die neue Liste der Einschränkungen und Zumutungen. Die Maßnahmen seien geeignet, angemessen und notwendig, um das Land vor einer Gesundheitsnotlage zu bewahren, so Merkel.
Es gibt insbesondere kein anderes milderes Mittel als konsequente Kontaktbeschränkungen, um das Infektionsgeschehen zu stoppen und umzukehren und damit auf ein beherrschbares Niveau zu bringen.
Die Debatte, die demokratische Diskussion darüber sei notwendig, sagt sie an die Adresse derer, die mehr Parlamentsbeteiligung fordern. Aber Lügen und Desinformation würden nur dem Virus helfen. Über 16.000 Corona-Neuinfizierte heute. Der AfD-Fraktionschef Gauland nennt die täglichen Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts ein Infektionszahlen-Bombardement, eine Art Kriegspropaganda, mit der nur Angst geschürt werde. Die neuen Einschränkungen seien maßlos und unangemessen, so Gauland.
Ich möchte Sie, Frau Bundeskanzlerin, ausdrücklich vor einem zweiten Lockdown der Wirtschaft warnen. Das verkraften wir nicht. Wir müssen abwägen, welchen Preis wir bereit sind zu zahlen. Dieser Preis ist zu hoch.
Auch FDP-Fraktionschef Lindner setzt auf scharfe Töne. Es fehle eine Strategie bei der Bundesregierung.
Es ist nun Zeit, dass dieses Land vom aktionistischen Krisenmanagement zu einer nachhaltigen und dauerhaft durchhaltbaren Risikostrategie wechselt. Mag dieser zweite Lockdown auch milder sein als der erste, es muss nun der letzte gewesen sein.
Grüne und Linke tragen die neuen Beschränkungen zwar mit, fordern aber wie die FDP mehr Debatte und mehr Mitsprache in den Parlamenten. Die sozialen Folgen müssten besser abgefedert, Kulturschaffende, Veranstalter und Gastronomen vor dem Ruin bewahrt werden. Die Nerven liegen blank. Das spürt Bundeskanzlerin Merkel nicht nur im Bundestag. Am Ende ihrer Regierungserklärung gibt's deshalb so etwas wie ein kleines Licht.
Der Winter wird schwer. 4 lange, schwere Monate. Aber er wird enden. Wir haben in den vergangenen 8 Monaten schon gesehen, wie wir gemeinsam lernen und uns beistehen können. Das zeichnet diese Gesellschaft aus. Diese Hilfsbereitschaft, dieser Gemeinsinn sind es, die mich zuversichtlich sein lassen.
Angela Merkel heute im Bundestag. Da ist es teilweise laut und ruppig geworden. Die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zu den neuen Corona-Regeln bringt vor allem die AfD rhetorisch auf die Palme. Aber auch die anderen Oppositionsparteien sind nicht durchgängig einverstanden mit dem Kurs der Regierung. Was bleibt da unterm Strich? War die Debatte im Parlament überhaupt nötig? Dazu die Meinung von Sabine Henkel.
So, hat es diese Debatte nun gebraucht? Es war doch schon alles beschlossen. Ja, die Debatte war wichtig und notwendig. Nicht, um den Kontaktbeschränkungen und Restaurantschließungen nachträglich zuzustimmen, denn dafür sind die Bundesländer zuständig, sondern weil die Debatte aufschlussreich und erhellend war. Who is who in Pandemie? Das wissen wir jetzt. Durch die Debatte haben wir erfahren, dass die AfD auch in dieser Krise ihrer gesellschaftszersetzenden Ideologie folgt und ein Menschenleben für sie nur ein Vogelschiss in der Pandemie ist. Wir haben auch verstanden, dass Christian Lindner ums politische Überleben kämpft, dass er mitreden will vor der Beschlussfassung und dabei ignoriert, dass die eigene Partei in 3 Landesparlamenten mitregiert. Wir haben auch gehört, dass die Linken konsequent Klientelpolitik betreiben und dass die Grünen im Vorwahlkampfmodus offensichtlich nicht so recht wissen, wie sie Oppositionspolitik machen sollen, wenn sie gleichzeitig die Beschlüsse der Regierung mittragen. Eine weitere Erkenntnis: Die SPD fährt in der Krise ganz den GroKo-Kurs im Merkelschen Windschatten. Daher bleibt von der Rede von Fraktionschef Rolf Schlafmütze nicht viel hängen. Und der andere GroKo-Part, die Union, die hat Ralf Brinkhaus, ein Fraktionschef on fire, emotional beeindruckend. Da sagt noch mal einer, die Ostwestfalen seien nicht temperamentvoll. Von wegen. Aber auch inhaltlich war Brinkhaus stark. Von ihm kam der vielleicht wichtigste Satz dieser Debatte. Er lautet: Freiheit ist auch immer die Freiheit der Schwachen und der anderen. Jawohl, genau so ist es. Es ging überhaupt viel um Freiheit, auch die Kanzlerin sprach davon. Etwa, dass Freiheit nicht nur bedeuten kann und darf, dass jeder tut, was er will. Was die AfD ganz anders sieht. Grundsätzlich und auch in der Debattenkultur. Immer wieder grölten sie von rechts außen dazwischen. Beschämend. Aber auch das ist eine Erkenntnis. Die AfD will Alte isolieren. Stelle man sich mal vor. Alte nur noch zu festen Zeiten zum Einkaufen aus dem Haus lassen. Das ist ernsthaft ein Vorschlag. Dass Alexander Gauland mit 79 Jahren ihn macht, hat allerdings schon wieder was. Ansonsten ist das der sicherste Weg, Gesellschaften zu spalten. Das ist genau das, was Angela Merkel verhindern will. Sie, die Wissenschaftlerin, argumentierte, belegte und erklärte. Hängen bleibt: Freiheit bedeutet Verantwortung. Wie wahr? Diese Freiheit müssen wir uns alle nehmen und Verantwortung tragen für Mitmenschen. Auch wenn dadurch die eigene Freiheit eingeschränkt wird. Das macht eine intakte Gesellschaft aus. Diese Debatte war also wertvoll. Sie hat gezeigt, wer für das große Ganze steht und wer für das kleine eigene.
Die Meinung von Sabine Henkel für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Alle 16 Bundesländer haben zugesagt, die beschlossenen Corona-Regeln umzusetzen. Also sollten sie ab Montag bundesweit und einheitlich gelten. Den ganzen November über fahren etliche Bereiche des Landes herunter. Bayern prescht aber mal wieder vor, will den Katastrophenfall ausrufen und hat heute beschlossen, die Kontaktbeschränkungen gelten ausdrücklich auch in privaten Räumen. Das lehnt beispielsweise Nordrhein-Westfalen ab. In Düsseldorf gab es heute Reaktionen der FDP, denn als Regierungspartei im Land trägt sie mit, was sie im Bund kritisiert. Wolfgang Otto.
Die Kabinettsmitglieder der Liberalen in der NRW-Landesregierung haben den Verschärfungen der Corona-Schutzverordnung heute Morgen zugestimmt. Aber mit blutendem Herzen, sagt NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP.
Das ist äußerst schmerzhaft für uns. Jetzt gerade auch für einen liberalen Politiker, aber auch aus Sicht der Wirtschaftspolitik, weil wir einen Teil der Wirtschaft Sonderlasten zumuten, ohne dass es eine Evidenz dafür gäbe, dass dort die Ursachen wären.
Einfach ganze Branchen dicht machen, das könne auf Dauer nicht das Mittel in der Pandemiebekämpfung sein, sagt der Chef der NRW-FDP, Familienminister Joachim Stamp.
Dieses Hammer and Dance, wie das genannt wird, Hammer und Tanz im Wechsel, das macht eine Gesellschaft kaputt.
Es müsse schlauere Möglichkeiten geben, mit digitaler Kontaktverfolgung, mit besonderem Schutz für Alte und Kranke, mit besserem Testen. Der Bund-Länder-Einigung habe die FDP in NRW zugestimmt, weil es eine bessere Strategie derzeit noch nicht gäbe. Das sollte sich aber schleunigst ändern, sagt NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart.
Das ist seit Wochen noch angesprochen worden, aber da haben wir noch keine neue Strategie. Die muss jetzt erarbeitet werden von der Politik. Wir müssen, weil wir eben auch sehen müssen, dass dieses Virus uns möglicherweise auch noch im nächsten Jahr begleiten wird.
Dabei sollten nach Ansicht der FDP auch die Parlamente wieder stärker eingebunden werden. In dem Punkt sind sich die mitregierenden Liberalen einig mit der Opposition von SPD und Grünen im NRW-Landtag.
Aus Düsseldorf Wolfgang Otto. Nicht nur im Westen gab es heute Reaktionen zu den neuen Corona-Regeln, auch im Norden Deutschlands haben sich Regierende geäußert. Etwa Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, oder Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther.
Ich weiß, dass das für uns alle, auch als Parlamentarier in Schleswig-Holstein, viel schwieriger zu erklären ist als in anderen Bundesländern. Da, wo die Inzidenzen bei weit über 100 sind, da gibt es eher Druck aus der Bevölkerung, dass alle sagen, macht im Moment einen viel härteren, restriktiveren Kurs. Aber ich glaube, wir haben alle eine Verantwortung dafür, dass wir gar nicht erst in die Situation kommen, in denen andere Bundesländer sind.
Es handelt sich nicht um einen Albtraum aus dem wir morgens aufwachen können. Es handelt sich um die knallharte Realität. Man kann über den Weg, über die Maßnahmen unterschiedlicher Meinung sein. Aber was nicht geht, ist, dass wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht, die Gesundheit belogen wird, dass man mit Fake News so tut, als gäbe es kein Problem. Das stimmt nicht. Es gibt den Coronavirus, es gibt die Gefahr des Coronavirus, insbesondere für ein Land in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir ein Drittel ältere Bevölkerung haben.
Hätten wir keine Beschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, bekämen wir die Quittung in 4-5 Wochen. Dann nämlich wären die Intensivstationen der Krankenhäuser überlastet. Menschen würden sterben an Corona, die man eigentlich retten könnte. Das ist ein wesentliches politisches Argument für die schärferen Regeln ab Montag. Doch sehen Ärzte und Krankenhausbetreiber das auch so? Claudia Plass hat sich heute erkundigt.
Intensivmediziner warnen davor, dass mit steigenden Corona-Infektionszahlen in den kommenden Wochen Engpässe in den Krankenhäusern entstehen könnten. Die Zahl der Intensivpatienten sei in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens. Ein Problem sei, dass sich das Personal in den Kliniken durch die steigenden Infektionszahlen häufiger anstecke.
Die mit SARS-CoV-2 infizierten Mitarbeiter können somit nicht mehr an der Krankenversorgung teilnehmen. Und das vor dem Hintergrund des schon jahrelang bekannten erheblichen Mangels an Fachpflegepersonal, an dem sich verständlicherweise in diesem Jahr wenig bis gar nichts geändert hat.
Janssens forderte, dass Mindestpersonalvorgaben für Pflegekräfte ausgesetzt werden. Er bemängelte zudem, dass von der Politik aktuell keine Maßnahmen getroffen würden, um den Regelbetrieb in den Krankenhäusern wieder schrittweise auf einen Corona-Notfallbetrieb umzustellen.
Daher wird aus Sorge vor relevanten Einnahmenverlusten und Liquiditätsengpässen derzeit in den meisten Kliniken das Routineprogramm vollumfänglich weiter fortgeführt. Das hat auch Auswirkungen auf die Intensivmedizin und steigert den Druck in diesem Bereich derzeit außerordentlich.
Notwendig sei unter anderem, Behandlungen zu reduzieren. Der Staat müsse hier finanziell unterstützen, um die Kliniken zu entlasten. Auch der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Stefan Kluge, betonte, zum Teil könnten Intensivbetten nicht belegt werden, weil Pflegepersonal fehle. Diese Situation könnte sich noch verschärfen, sollten sich zunehmend auch Klinikmitarbeiter infizieren.
Wir müssen natürlich sehr, sehr genau darauf achten, dass das Coronavirus nicht in die Krankenhäuser hereinkommt. Alle Patienten werden genau wie im gesamten Bundesgebiet getestet vor Krankenhausaufnahme. Das Problem ist natürlich, dass aufgrund der Inkubationszeit und der Tatsache, dass einige Patienten asymptomatisch bis wenig symptomatisch sind, es keinen 100-prozentigen Schutz gibt.
Der Direktor der medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie an der Charité Berlin, Norbert Suttorp, beschrieb die hohe Auslastung der Klinik im Winter, unter anderem wegen Influenza. Jetzt würden die Covid-19-Patienten noch hinzukommen. Suttorp sprach von einer Konkurrenz um Krankenhausbetten, sowohl um Intensivbetten als auch um Betten auf Normalstationen. Er begrüßte die erneuten Corona-Beschränkungen, die Bund und Länder beschlossen haben.
Die gestrigen Beschlüsse waren richtig und wichtig und fällig. Ich fand sie gar ein bisschen überfällig.
Auch der Chefarzt der Infektiologie in der Münchner Klinik Schwabing, Clemens Wendner, nannte die Beschlüsse sinnvoll und verhältnismäßig.
Wir werden mit einer gewissen Bremsspur hoffentlich sehr bald auch die positiven Effekte sehen, die eben auch ermöglicht, dass das deutsche Gesundheitssystem in seiner Fülle, und ich bin überzeugt, es ist ein sehr gutes Gesundheitssystem, auch weiter funktionieren wird.
Mit den einschneidenden Maßnahmen wollen Bund und Länder dafür sorgen, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen und die Kliniken vor Überlastung zu bewahren.
Etliche Hoteliers, Restaurant- oder Clubbesitzer sind verzweifelt. Sie glauben, die für November beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen machen ihr Geschäft endgültig kaputt, weil kaum noch Gäste kommen oder gar keine mehr. Auch andere Branchen sehen mittlerweile tiefschwarz. Immerhin hat die Bundesregierung angekündigt, es gibt Geld aus dem Bundeshaushalt, damit Betroffene über den Winter kommen. Lothar Lenz, der Kollege im Hauptstadtstudio, mit ihm habe ich vorhin geredet, habe ihn gefragt, zu dem Thema haben heute Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier sich geäußert. Welche finanziellen Hilfen bieten die beiden an?
Der Bund will den betroffenen Betrieben, die jetzt im November ihre Tore schließen müssen, 75% des Umsatzes von vor einem Jahr, also aus dem Monat November 2019, erstatten. Das gilt für Betriebe bis zu 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei größeren Unternehmen, die mehr als 50 Beschäftigte haben, ersetzt der Bund etwa 70% des Umsatzes. Das hat etwas zu tun mit den Beihilferichtlinien der Europäischen Union.
Reicht das bereitgestellte Geld? Denn ich habe vorhin mal nachgesehen, es gibt allein 180.000 Gastronomiebetriebe in Deutschland und über 40.000 Hotels und Pensionen.
Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, hat sich sehr zuversichtlich gegeben vorhin auf der Pressekonferenz und hat gesagt, ja, es reicht, es stehen jetzt 10 Milliarden Euro zur Verfügung aus dem Corona-Topf, also aus dem Nachtragshaushalt. Das ist zum Teil Geld, das aus anderen Hilfsprogrammen noch übrig geblieben ist, weil es nicht in der erwarteten Höhe abgerufen worden ist. Aber der Finanzminister sagt, es ist genug Geld für diese Hilfen da, weil sie eben nur relativ überschaubare Branchen betreffen, trotz der hohen Zahl der Betriebe und weil die Maßnahmen zurzeit auf 4 Wochen, also auf den ganzen Monat November, begrenzt sind.
Wie können denn jetzt Restaurantbesitzer oder Hoteliers an ihr Geld kommen?
Sie sollen einen Antrag stellen. Über die Homepage des Bundeswirtschaftsministeriums geht das. Wenn man das Wort Überbrückungshilfen googelt, dann kommt man da sehr schnell hin. Die genauen Details werden in diesen Tagen in den Ministerien, also auch im Finanz- und im Wirtschaftsministerium, noch ausgearbeitet, weil auch die Länder betroffen sind. Es ist ein bisschen wie beim Überbrückungsgeld. Da waren die Betriebe ja angehalten, die Zuschüsse über ihre Steuerberater oder über Rechtsanwaltskanzleien zu beantragen. Das soll auch diesmal so laufen. Der Bundeswirtschaftsminister sagte, das sei ein sehr praktikabler Weg. Von den mehreren 100.000 Anträgen auf Überbrückungsgeld seien auf diese Weise schon über 90% bearbeitet worden.
Informationen von Lothar Lenz aus Berlin für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Die Antwort auf Covid-19 heißt Restart 19. Das sagen Wissenschaftlerinnen der Universitätsmedizin Halle an der Saale. Sie haben eine große Simulationsstudie durchgeführt, um herauszufinden, ob Sport- und Kulturveranstaltungen in großen Hallen stattfinden können, wenn sich alle an die Hygieneregeln halten. Ihr Fazit? Da geht manches, wenn man will. Im November sind derlei Veranstaltungen natürlich erstmal ausgeschlossen wegen der gestern verkündeten Kontaktbeschränkungen. Aber danach könnten die Erkenntnisse nützlich sein, so sagen das Fachleute. Annegret Faber über den Verlauf des Projekts Restart 19. Da war Musik drin.
22. August 2020. Tim Bensko wird hier gleich spielen. Vorher werden die Konzertbesucher genau instruiert, wo sie stehen oder sitzen sollen. Studienleiter Stefan Moritz erklärt es von der Bühne.
Ja, wir machen 3 Szenarien genau. Das erste, das habt ihr ja gerade schon gesehen, wir machen es so wie immer. So wie ihr das gewohnt wart bis 10. März. Ihr sitzt hier ganz nah beieinander, ihr lauft hier frei rum. So, und das zweite Szenario, das ist schon ein bisschen Corona-optimiert, aber ihr seid noch gleich viele und habt so einen mittleren Abstand zueinander.
Die Gäste sind geduldig, machen alles mit. Alle tragen Maske, keiner tanzt aus der Reihe. Und Stefan Moritz resümiert nach dem Konzert.
Ich bin extrem zufrieden mit der Disziplin der ganzen Teilnehmer.
Doch hat es sich gelohnt? Sicher, egal was rauskommt. Denn so eine Konzertsimulation ist weltweit einmalig. Und der Kultur- und Sportbetrieb möchte wissen, was während der Pandemie möglich ist und was nicht. Seit heute liegen die Ergebnisse vor. Stefan Moritz sagt, die Ergebnisse hätten ihn überrascht. Großveranstaltungen mit Hygienekonzept seien sogar sehr sicher.
Das Wesentliche ist, die Veranstaltungsstätte braucht eine ordentliche Lüftung. Das ist die Grundlage, ohne das muss man gar nicht drüber reden.
Mit einer Computersimulation vollzogen die Forscher den Flug der Aerosole nach. Dabei zeigt sich, eine falsche Lüftung kann das Ansteckungsrisiko um ein Vielfaches erhöhen und alle anderen Maßnahmen zunichte machen. Die Forscher raten außerdem von Stehveranstaltungen ab. Die Gäste sollen sitzen und immer einen Platz zum nächsten Nachbarn freilassen. Weitere Knackpunkte sind der Einlass und der Moment, wenn die Leute wieder die Halle verlassen.
Wir empfehlen einfach die Einlassspuren, dort zu erhöhen, also die Zahl der Einlassspuren dort zu erhöhen. Und das Gleiche gilt für den Pausenbereich. Hier entstehen viele Kontakte, alles Kurzzeitkontakte. Aber auch da raten wir, den Verzehr von Essen und Getränken dann auf dem Sitzplatz durchzuführen. Das andere, was wichtig ist, das ist eine Maskenpflicht innerhalb der Halle. Und diese Maske sollte die ganze Zeit während des Aufenthalts am Sitzplatz auch aufbehalten werden und dort nicht abgesetzt werden, denn dann reduzieren sie das Risiko doch erheblich.
Doch der Umbau der Ein- und Ausgangsbereiche kostet Geld, auch eine gute Lüftungsanlage. Sie schlagen deshalb Finanzierungshilfen von Bund und Ländern vor. Denn wenn all diese Regeln eingehalten werden, könnte eine Großveranstaltung während einer Pandemie überraschenderweise sicherer sein als der Alltag, resümieren die Forscher. Es
ist wahrscheinlich im Alltag deutlich wahrscheinlicher, dass sie sich infizieren. Denn der Vorteil an so einer Veranstaltung, einer organisierten Veranstaltung, ist ja, dass man ein konkretes Hygienekonzept machen kann. Und wir fixieren die Abstände zu den anderen Teilnehmern. Wir lassen alle Masken aufsetzen. Und wir würden auch empfehlen, wirklich Hygienestewards einzusetzen. Eben Leute, die ständig überwachen, dass sie die Masken alle aufhaben da drin. Und dann halte ich so eine Veranstaltung für sehr sicher.
Das Konzept könne erst nach dem Shutdown angewendet werden. Dann aber liefert es der Kultur- und Sportbranche Fakten, wie Veranstaltungen ablaufen können, auch während einer Pandemie.
Frankreich hat heute die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Hintergrund ist ein Messerangriff in Nizza heute Morgen mit 3 Toten. Laut der Pariser Staatsanwaltschaft geht es um Mord in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben. Die Tat beunruhigt viele Franzosen bis hin zu Staatspräsident Macron. Ich habe vorhin mit Sabine Wachs, unserer Korrespondentin, in Nizza selbst gesprochen und habe sie gefragt, was weiß man denn inzwischen über diesen Messerangriff?
Also man weiß, was passiert ist. Heute Morgen um 9:15 ist ein Mann mit einem Messer in eine der größten Kirchen von Nizza eingedrungen, in die Basilika Notre-Dame de Nice. Die liegt mitten in der Innenstadt in einer sehr belebten Einkaufsstraße. Der Mann hat 3 Menschen auf brutalste Art und Weise ermordet. 2 Frauen, die am Beten waren, und einen Küster, den Küster der Kirche. Christian Estrosi, der Bürgermeister von Nizza, hat gesagt, die Menschen seien auf ähnlich brutale Art und Weise ermordet worden, wie schon Samuel Paty, der Lehrer, der ja vor 2 Wochen in der Nähe von Paris brutal ermordet worden ist. Und der war auf offener Straße erstochen und dann enthauptet worden.
Es gab ja relativ schnell die Vermutung, die Tat habe einen islamistischen Hintergrund. Ist das inzwischen bestätigt?
Bestätigt ist es von ganz offizieller Seite, sprich von der Antiterrorstaatsanwaltschaft, noch nicht. Sie hat die Ermittlungen heute Morgen übernommen und wird heute Abend noch eine Pressekonferenz geben. Aber Frankreichs Präsident Macron war eben in Nizza und er hat gesagt, es handelt sich um eine terroristische Tat. Dafür spricht vor allem auch, dass der Täter, der kurz nach der Tat von der Polizei gestellt und festgenommen werden konnte, bei seiner Festnahme aber schwer verletzt wurde und dann mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Und in diesem Krankenwagen, das hat auch der Bürgermeister von Nizza gesagt, soll er ständig Allah Akbar, also Gott ist groß, wiederholt haben, was sehr dafür spricht, dass diese Tat einen islamistischen Hintergrund hat.
Sie haben eben schon Emmanuel Macron angesprochen, den französischen Staatspräsidenten. Er ist nach Nizza gereist heute. Was hat er gesagt?
Er ist nach Nizza gereist und er hat natürlich zuallererst mal den Angehörigen der Opfer kondoliert und hat auch dem Bürgermeister der Stadt Nizza Mut zugesprochen, diese schwere Zeit jetzt zum einen natürlich mit den Anschlägen und dann aber auch mit der Ausgangssperre, die ja wieder auf Frankreich zukommen wird, durchzustehen. Er hat die Französinnen und Franzosen klar aufgerufen, jetzt zusammenzustehen, sich nicht auseinander dividieren zu lassen. Und am Morgen hat auch Frankreichs Premierminister Jean Castex gesprochen in der Nationalversammlung. Er wurde durch diesen Anschlag in Nizza quasi unterbrochen, war gerade dabei zu erklären, wie die Regeln des neuen Lockdowns aussehen werden. Und er sagte auch ganz klar, jetzt ist es mehr denn je gefordert, dass die Demokratie funktioniert und dass das Volk, dass die Französinnen und Franzosen zusammenstehen.
Ich habe es vorhin schon gesagt, Frankreich hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass jetzt wieder verstärkt Militär auf den Straßen sein wird, dass neuralgische Punkte noch stärker als bisher kontrolliert und geschützt werden sollen, unter anderem natürlich die großen Sehenswürdigkeiten in Frankreich. Wir kennen das, nach den Anschlägen 2015 waren zum Beispiel dann auch sehr, sehr viel Militär und Militäreinheiten auf den Champs-Élysées unterwegs oder auch am Eiffelturm. Aber Präsident Macron hat eben auch noch mal hier in Nizza konkretisiert, dass er mehr Menschen, mehr Soldaten für die Antiterroreinheiten bereitstellen will. 4.000 Soldaten mehr sollen es sein. Und die sollen dann vor allem auch Schulen schützen, im Hintergrund natürlich auf den Mord an Samuel Paty. Und Kirchen im Land sollen auch stärker geschützt werden.
Aus Nizza war das Sabine Wachs für das Echo des Tages. Vielen Dank. Zurück nach Deutschland. Unfassbar hoch sind Wohnungsmieten in etlichen deutschen Städten geworden. Vor allem in Frankfurt, Stuttgart und Hamburg, aber auch in Berlin. Der dortige Senat will die Entwicklung bremsen durch einen sogenannten Mietendeckel. Viele Vermieter und Wohnungsbaugesellschaften kritisieren diesen Deckel massiv und wollten ihn stoppen, per Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht. Doch dieser Eilantrag ist heute gescheitert. Bernd Wolf.
Am 22. November tritt nun definitiv der Teil des umstrittenen Berliner Mietendeckels in Kraft, der Vermieter verpflichtet, überhöhte Mieten abzusenken. Die zwei Beschwerdeführer hätten nicht dargelegt, dass die Deckelung der Mieten für sie schwere Nachteile existenzbedrohenden Ausmaßes hätte. Beide zusammen vermieten in Berlin 24 Wohnungen zu ihrer Altersvorsorge. Für 13 davon müssen sie mit der Miete runtergehen. Ihren Eilantrag, den Mietendeckel vorerst auszusetzen, begründeten sie damit, dass Karlsruhe im Hauptverfahren demnächst den Mietendeckel ja vielleicht komplett für verfassungswidrig erklärt. Das Verfassungsgericht hätte aber, so schreibt es, den Mietendeckel nur dann vorläufig aussetzen können, wenn die Vermieter ab 22.11. durch die Rückzahlungspflicht überhöhter Mietsummen irreversible Nachteile hätten. Die aber haben sie nicht, denn sollte das Gericht irgendwann den Mietendeckel kippen, könnten die Vermieter die entgangenen, über der gesetzlichen Mietobergrenze liegenden Beträge rückwirkend wieder einfordern. Auch der größere Verwaltungsaufwand durch die Neuberechnung der geringeren Mieten sei kein schwerwiegender Nachteil, so das höchste deutsche Gericht.
Klicken und wischen, das können heutzutage schon die Kleinsten auf dem Smartphone oder anderen Monitoren. Aber das war's dann oft auch schon mit körperlicher Anstrengung im Alltag. Fachleute stellen heute fest, der Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen nimmt zu, die allgemeine Bequemlichkeit eher nicht. Der Rat im Kinder- und Jugendsportbericht lautet: viel mehr Sport treiben. Maja Gräf hat dazu die Fakten.
Es ist eine traurige Erkenntnis, zu der neueste deutsche Kinder- und Jugendsportbericht kommt. Der Nachwuchs in Deutschland bewegt sich immer weniger. So steht es in dem 430 Seiten starken Bericht, der heute in Essen vorgestellt wurde. Leiter der Sportwissenschaftler, die an dem Bericht mitgearbeitet haben, ist Professor Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Der vierte deutsche Kinder- und Jugendsportbericht hat wesentliche neue Erkenntnisse zum gesundheitlichen Wert des Kinder- und Jugendsports aufgearbeitet. Das ist ebenso wichtiger, weil ein Großteil der Kinder und Jugendlichen die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation nicht erfüllt.
Mehr als 80% der Kinder und Jugendlichen bewegen sich demnach also nicht einmal 45 Minuten am Tag. Vor allem in der Pubertät werden die Heranwachsenden zu Couch-Potatoes, Mädchen mehr als Jungen. Einen Grund dafür sehen die Forscher unter anderem im stetig steigenden Konsum digitaler Medien. Platt gesagt, der Nachwuchs daddelt zu viel mit Handy und Tablet. Aber, und das zeige der neue Kinder- und Jugendsportbericht auch, alle über einen Kamm scheren darf man nicht, sagt Christine Josten. Sie ist Sportmedizinerin und hat für den Bericht den Bereich Kindergesundheit untersucht.
Sicherlich sehen wir da ein zweigipfliges Phänomen, dass es immer noch Kinder gibt, die, was die motorische Leistungsfähigkeit angeht, sehr, sehr gut sind. Das sind aber in der Regel die, wo die Eltern sich kümmern, dass sie in Vereinsangebote gehen, dass das entsprechend gefördert wird. Und es gibt eben viele Kinder, die nicht lernen dürfen, dass das für sie gut ist und die vielleicht nicht die entsprechenden Vorbilder haben, aber auch vielleicht nicht die entsprechenden Umgebungsbedingungen.
Die Sportwissenschaftler der Deutschen Sporthochschule in Köln und der Uni Duisburg-Essen mahnen in ihrem Bericht daher, dass die Teilhabe an Sportangeboten nicht davon abhängen darf, welchen finanziellen Hintergrund die Eltern haben. Und Christine Josten empfiehlt, dass Kinder schon in jüngsten Jahren an das Thema Bewegung und Sport herangeführt werden müssten.
Wenn in jedem Ausbildungsbereich, der irgendwas mit Kindern zu tun hat, angefangen von der Hebamme zur Tagespflegeperson, Kindergärtner, Lehrer, wenn alle die so eine Grundausbildung in Bewegungsförderung bekommen würden, dass es nur um so kleine Einheiten geht, dann hätten wir, glaube ich, viel Gutes geschaffen auf sehr einfache Art und Weise.
Denn die Inaktivität im Kindesalter habe nachweislich gesundheitliche Konsequenzen und könne sogar zu einer niedrigeren Lebenserwartung führen. Die Sportwissenschaftler sehen den 4. Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht deshalb auch als Ratgeber für alle gesellschaftlichen Bereiche. Politik, Vereine, Schulen, Verbände, alle seien jetzt gefragt, sagt der Leiter des Forschungsteams, Professor Christoph Breuer.
Das Thema Kinder- und Jugendsport ist eben kein reines Sportthema mehr, sondern ein Querschnittsthema und entsprechend vielfältig sind die Bezüge und die Akteure, die eigentlich mit diesem Bericht nun arbeiten sollten.
Für den Bericht haben die Wissenschaftler aus NRW sich 2 Jahre lang mit zahlreichen Experten in ganz Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz ausgetauscht.
Maja Gräf, das war das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.